Der Tango aus der Jazz-Suite La Revue de Cuisine von Bohislav Martinů. Und im vielfältigen und bunten Reigen der Küchenrevue, da darf einer keinesfalls fehlen. Der Topf. Deshalb haben wir ihn heute auch zum Star unserer Matinee gemacht, mit dem Titel Heiß begehrt, der Topf. Töpfe sind so präsent und so allgegenwärtig in unserem Küchenalltag, dass man sich kaum vorstellen kann, dass es jemals topflose Zeiten gegeben haben soll. Aber natürlich ist der Topf nicht vom Himmel gefallen, sondern Ausdruck und Ergebnis einer großen Kulturleistung. Wie der Mensch zum Topf gekommen ist oder umgekehrt der Topf zum Mensch und was da zunächst alles so reingekommen ist in den Topf, damit hat sich Wilfried Rosendahl beschäftigt. Der Paläontologe ist Generaldirektor der Reis-Engelhorn-Museen in Mannheim und ich freue mich, dass er heute bei uns zu Gast ist. Guten Morgen, Herr Rosendahl.
Guten Morgen, Herr Brandl.
Herr Rosendahl, seit wann nutzen wir Menschen denn Töpfe? Kann man das ungefähr datieren?
Ja, die ältesten Spuren führen uns nach China, sind etwa 20.000 Jahre alt und dort gibt es Funde von Keramikscherben, von Tonscherben, die zu Töpfen oder Gefäßen passen, die wie Töpfe aussehen.
Und wie muss man sich das vorstellen? Wie kam es zu dieser Entwicklung? Also wodurch wurde die möglich?
Naja, die Verwendung von Ton oder Lehm, das wäre jetzt ja so eine im Erdboden verfügbare, formbare Masse, die kennen wir schon seit 27.000 Jahren über Funde belegt von eiszeitlichen Kunstfigurinen. Also ich denke, der Mensch hat schon sehr früh festgestellt, was er mit Steinen machen kann und hat auch sehr früh festgestellt, dass es plastisches Material gibt und dass man das formen kann und dass man es vielleicht brennen kann. Wahrscheinlich war der erste Brennversuch ein Zufall, dass irgendwas nah am Feuer lag und irgendwas Geformtes vielleicht dann etwas hart geworden ist. Und irgendwann hat man vielleicht gespielt und hat festgestellt, Mensch, da kann man was machen, wo man auch was reintun kann. Aber die Frage ist ja, ob wir erst kochen und Suppe oder Eintopf haben, seitdem wir Töpfe haben.
Aha, wie sollte das sonst gegangen sein mit der Suppe?
Oder ja, das wäre so ein bisschen die Frage, was war zuerst da, die Suppe oder der Topf? Mhm. Und das ist eigentlich das, was auch mich beschäftigt, als jemand, der sich Mensch, Klima, Umwelt und Eiszeit vornimmt. Es wurde schon längst gekocht und es wurde auch Suppe gekocht, bevor der Topf da war. Denn die Menschen haben nachweislich schon gekocht und das sind Funde aus Israel vor rund 800.000 Jahren. Man hat eine Kuhle in den Boden gemacht, dort ein Tierfell, eine Lederhaut reingelegt, die ist ja wasserstauend, Wasser hineingegeben und Kieselsteine, kompakte Gesteine im Feuer heiß gemacht. Und diese heißen Steine ins Wasser gegeben und dann bringt das Wasser zum Kochen. Und hier in Israel wurden Spuren gefunden von Fischresten, die definitiv über die Hitze nicht gebraten sind und verändert wurden, sondern diese Fischreste zeigen ganz klar Spuren, wie sie entstehen, wenn etwas gekocht wird. Das heißt also, wir kochen schon viel länger, als wir Töpfe haben.
Offenbar, 800.000 Jahre haben Sie gesagt, das ist ja ein wirklich wahnsinniger Zeitraum. Und dann ist der Topf quasi, also die Erde war dann wie ein Topf geformt mit der Tierhaut da drin und heiße Steine haben das zum Erhitzen gebracht.
Genau, wir kennen auch von der Schwäbischen Alb, aus den UNESCO-Welterbehöhlen, Funde von solchen heißen genutzten Steinen. Also das ist seit 800.000 Jahren eine gängige Praxis gewesen. Funktioniert auch gut, haben wir auch schon mit Experimentalarchäologen nachgemacht. Man kann da Fleisch drin kochen, man kann eine Suppenbrühe machen, eine Rinderbrühe, wenn Sie so wollen, oder eben auch Blätter kochen. Denn Kochen im Topf ist ja nicht nur Speise, Suppe, Eintopf, sondern vielleicht auch ein warmes Getränk.
Genau, das ist ja dann auch möglich, dass man, wenn man Wasser erhitzen kann, überhaupt die Idee hat, Wasser heiß zu machen, um da drin dann eben was zu kochen, ist das ja was völlig anderes, als wenn man es einfach übers Feuer hält oder ins Feuer reinlegt.
Genau, also das Braten am Stock oder im Feuer, das Fleisch, das geht alles gut, aber wenn Sie einen Brei, eine Flüssigkeit haben wollen und diese erwärmen wollen und essen wollen, das funktioniert nicht in den Händen, da brauchen Sie ein Hilfsmittel. Und überhaupt, um Wasser zu transportieren, die Menschen sind ja in der Landschaft als Jäger und Sammler unterwegs gewesen, Wasser gab es an Bächen und ähnlichen Sachen, aber auch der Transport von Flüssigkeit, der war schon möglich über die Blase von Tieren, die gewaschen wurde und dann gefüllt wurde. Es ist wie ein Ballon, wo man Flüssigkeiten transportieren kann.
Ja. Welchen Zusammenhang hat denn der Topf mit der Sesshaftigkeit? Also Sie haben eben von Brei erzählt zumindest halt. Und da denkt man dann schon ja an Ackerbau. Und gibt es da einen Zusammenhang?
Also die frühesten Topffunde wie in China vor 20.000 oder in der Jomon-Kultur in Japan vor rund 15.000, das sind noch Jäger und Sammler. Mhm. Jäger und Sammler haben auch Wurzeln gesammelt, Wildgetreide gesammelt, Nüsse und Blätter. Also ich brauche keinen Ackerbau, um einen Brei zu machen. Das haben Jäger und Sammler auch gemacht. Aber natürlich mit der Sesshaftigkeit nimmt die Dominanz von Getreidenahrung natürlich noch weiter zu. Mhm. Fleischnahrung tritt etwas nach hinten. Und dann ist so ein Topf, so ein Brei natürlich was Gutes. Mhm. Und Sie sprechen es an, das Feuer, der Herd, das Zentrum des Beisammenseins. Wo finden sich viele Menschen, wenn sie sich in den nächsten Tagen treffen oder getroffen haben? Ja, man sitzt in der Küche und redet, man ist beieinander beim Kochen. Es ist ein unglaublich wichtiger soziokultureller Effekt, gemeinsam mit seiner Gruppe am Feuer zu sitzen oder am Topf zu sitzen, am Herd zu sitzen. Und es hat ja auch nicht jeder immer gleich einen Teller und jeder einen Löffel, auch das ist ja etwas anderes, sondern sehr häufig, und das kennen wir auch noch aus historischen Betrachtungen, ja, man löffelt gemeinschaftlich am Tisch, am Sitzplatz, aus der Pfanne, aus dem Topf. Und was macht man? Man redet miteinander. Man tauscht sich aus über Erfahrungen, über Ideen, über Gutes und Schlechtes. Und dieses Austauschen in diesem Zentrum ist sicherlich ein ganz großer Motor unserer kulturellen Evolution.
Ja. Was macht denn überhaupt ein Topf aus? Also im Mittelalter spricht man oder man spricht gerne auch von Kesseln. Was ist der Unterschied zwischen Kessel und einem Topf zum Beispiel? Henkel und Deckel?
Ja, ich glaube, da kommen wir dann so ein bisschen in die stilistische Feinheiten. Ein Kessel, groß und bauchig, ein Rund, ein Topf vielleicht kleiner und mit Ecken. Ja, es gibt unterschiedliche Formen, aber im Prinzip ist ein Topf ein Gefäß, was dazu genutzt wird, um Speisen darin durch Wärme, Hitze und mit verschiedenen Bestandteilen zu transformieren in eine besser verdaulich, besser schmeckende Nahrungsmenge.
Ja, der Topf, in dem transformiert wird, das ist natürlich irgendwie auch sozusagen das. Da können auf einmal Dinge verzehrt werden, die vorher ungenießbar waren auch, ne?
Ja, die einfach auch anders schmecken oder auch anders verdaut werden. Auch das über Feuer hergerichtete Fleisch lässt sich ja leichter verdauen. Mhm. Und spannend ist ja, dass wir, wenn wir in die Archäologie schauen, in die jüngere Archäologie, gerade in die Jungsteinzeit, wie unsere Kulturgliederung mit Töpfen machen. Ja, also wir nennen die verschiedenen jungsteinzeitlichen Kulturen nach Töpfen und ihren Verzierungen. Ja, Brandkeramik oder Schnurrbandkeramik, Glockenbecher, Trichterbecher. Ja. Da ist so viel Topf in der Gesellschaft, dass so viel auch archäologisch übrig geblieben ist, als Fundmaterial auch hervorkommt und dazu genutzt wird, weil es so reichhaltig ist, auch entsprechend solche Epochen zu gliedern.
Ja. Anfang des Jahres gab es eine Ausstellung bei Ihnen in den Reichs-Engelhorn-Museen zum Thema Essen und Trinken. Die ist gerade in Braunschweig zu sehen. Welche Rolle spielten denn da Töpfe?
Naja, wir haben verschiedene Aspekte gezeigt. Natürlich auch angefangen mit der Geschichte, die Suppe war vor dem Topf da, weil es einfach spannend ist. Und seit 800.000 Jahren kochen wir überhaupt erstmal. Also der kochende Mensch tritt dann erst auf. Wir haben aber auch gezeigt, dass Gefäße sich gewandelt haben in der Materialität, dass die Menschen sehr früh nachhaltig waren, indem wir auch Gefäße, Töpfe haben. Sie hatten einen wunderbaren Fund, ein römisches Küchengeschirr mit Flickstellen. Also das heißt, man hat das, was man hatte, wertgeschätzt. Es wurde repariert. Es wurde nicht einfach weggeschmissen und hat was Neues genommen. Also das, was wir so heute wieder feststellen, Wiederverwendung, Nachhaltigkeit, gab es alles schon in den älteren Zeiten in vielen Dingen zu essen und trinken. Wir haben einfach nur vieles verlernt. Wir hatten auch Objekte da, Stahlhelme nach dem Zweiten Weltkrieg umgeändert, umgebaut in Gefäße, in Töpfe, in Siebe.
Ja, klar, das ist natürlich auch dann aus der Not geboren und natürlich so viel Wegwerfgesellschaft, wie wir heute haben, hatten wir natürlich in anderen Zeiten wahrscheinlich nicht, sondern da wurden diese Gegenstände, die dann auch für den Alltag ganz notwendig waren, wahrscheinlich auch anders geschätzt oder eben repariert und geflickt. Wie ist denn das bei Ihnen persönlich? Haben Sie einen Lieblingstopf in Ihrer Küche?
Ja, es gibt, eigenartigerweise gibt es immer so einen Topf, den man fast für alles nutzen kann. Ja. Der ist nicht zu klein und nicht zu groß. Das dauert nicht ewig, bis es dann warm wird. Da kann man so eine oder zwei Speiseportionen immer drin warm machen. Und ob das nur Nudeln sind oder Reis sind oder Soße ist oder irgendwas. Man hat, glaube ich, viel mehr Töpfe oder die meisten Menschen haben viel mehr Töpfe zu Hause in der Küche, als sie wirklich eigentlich brauchen und verwenden.
Ja, so ist es. Die Suppe war vor dem Topf da. Das fand ich jetzt wirklich interessant. Wilfried Rosendahl, Paläontologe und Generaldirektor der Reichs-Engelhorn-Museen in Mannheim, hat uns erzählt von den Töpfen und ihrer Bedeutung für die Menschen. Herr Rosendahl, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Sie hören die Matinee in SWR Kultur. Heiß begehrt, der Topf, so heißt unsere Sendung heute.